Vom Kreuz zur Auferstehung, über Sinn und Segen mancher persönlicher Kreuze. Grüß Sie alle Gott zur Spiritualitätssendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Ob in München auf der 92.4, Kabel, Satellit, natürlich auch im Internet. Und wenn Sie uns in Südtirol bei Radio Maria hören, schön, dass auch Sie mit dabei sind. In dieser Sendung hören Sie Kaplan Rainer Hertheis aus 5 Städten im Bistum Eichstätt. Im Leben sowieso, auch im Leben von Christen, geht's rauf und runter, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, mal mehr, mal weniger. Und an 3 Tagen im Jahr, da braut sich's so richtig zusammen, zwischen dem Abend des Gründonnerstag und dem Ostersonntag. Nirgendwann sonst steht bzw. kniet ein Christ so sehr im Auge des Vulkans, ist es so totenstill und so tosend wie in dieser Zeit, die eben deswegen auch die Mitte der Zeit genannt wird. Und Christen gehen nun so weit zu behaupten, egal wann und wo man lebt, ob in Karthago des 3. Jahrhunderts, ob auf Grönland im 10. Jahrhundert oder im Sydney des 21. Jahrhunderts, wer zu Christus gehört, kommt an diesen Tagen in der Mitte der Zeit beim besten Willen nicht vorbei. Zur Auferstehung gibt es nur einen Weg, das Kreuz. Und diese Behauptung ist nun wirklich nicht von schlechten Eltern, für jeder und jeden eine Wahnsinnsherausforderung. Um den Sinn und den Segen persönlicher Kreuze, darum geht's heute in Spiritualität. Kaplan Rainer Hertheis betet und arbeitet im Bistum Eichstätt, genauer in der rund 950 Jahre alten Pfarrei St. Dionysius in 5 Städten. Wir haben ihn angerufen, weil das Thema so wichtig ist und er hat gesagt, na klar, darüber sollten wir sprechen, schalten Sie mich ruhig zu. Das haben wir dann auch glatt gemacht und dürfen ihn nun begrüßen. Grüße Gott, Kaplan Hertheis.
Ja, ich bin tatsächlich zugeschaltet. Die Technik hat wieder mal mitgespielt. Ich grüße herzlich, Herr Dornis. Ich grüße auch Sie, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb.
Kaplan Hertheis kam 1975 in der Oberpfalz zur Welt und aus seiner frühesten Leidenschaft der Musik hat er zunächst auch einen Beruf gemacht und ist Musiklehrer geworden. Das hat aber nichts an seiner besonderen Berufung geändert, der er dann auch gefolgt ist, Theologiestudium und dann Priesterweihe. Derzeit ist er, wie gesagt, Kaplan in 5 Städten. Wissen muss man auch noch über ihn, dass er seit Kindertagen an einer bis heute unheilbaren Krankheit litt, die ihn über die Jahre hinweg schließlich erblinden ließ. So ist er im Besonderen auch in der Blindenseelsorge tätig. Herr Kaplan, jetzt sind Sie ja so mittendrin im geistlichen Leben, ein geweihter Priester, ein echter Profi sozusagen. Denkt man ja oft so im Allgemeinen und landläufig, naja, die haben es gut, die laufen quietschfidel durchs Leben und werden eigentlich so richtig durch nichts mehr umgehauen oder angefochten. Hat es denn in Ihrem Leben noch Kreuz gegeben oder ist am Ende vor lauter Auferstehung alles eitel Sonnenschein?
Dem ist sicherlich nicht so. Es ist wohl so, dass ich zum ersten Mal mein Kreuz der Blindheit immer noch trage. Es ging also bei mir schleichend, ich kam sehend zur Welt und wurde so im Laufe von 25 Jahren, kann man sagen, jetzt bin ich 35, blind. Und ich bin immer noch erblindet und man kann sich vorstellen, dass das Blinde nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Es ist schon alles lästig und aufwendig und komplizierter und nicht alles ganz so einfach. Von daher hat man auch da so seine Not und seine Plage schon zum einen dessen. Von daher, das ist so das Weltliche. Und das Geistliche ist sicherlich so, dass es immer mehr wächst, immer mehr zunimmt. Und dennoch sind die Kreuze einfach da. Ganz persönliches Beispiel in meinem Theologiestudium. Da war ich ja dann auch schon voll erblindet. Da war es nicht immer so einfach, gerade wenn man nur durchs Hören den Wissenstoff aufnehmen muss und immer Leute finden muss, die einem dabei helfen. Vor allem denke ich an die Diplomarbeit, die ich zu schreiben hatte bei Professor Möde über den Blinden als Subjekt kirchlicher Pastoral, also wie der Blinde auch dennoch in der kirchlichen Mitarbeit mitarbeiten kann. Und das war also nicht einfach, das war schon oft schwer, dass ich auch wirklich oft gesagt habe, wie man im Volksmund so sagt, ja, lieber Gott, warum muss denn das alles so nervig, so lästig sein? Das könnte doch viel einfacher gehen. Es würde doch ein Wort von dir genügen und meine Augen wären geheilt. Solche Situationen tauchen immer mal wieder auf, wenn es so mal wieder das Kreuz der Blindheit recht drückt. Dann nützt selbst das ganze Profi sein, der geweihte Priester nichts. Natürlich haut mich das nicht vom Glauben um. Ich falle da nicht in den Unglauben und auch nicht ins Jammern und ins ins Beschimpfen Gott gegenüber. Aber dennoch, der Sonnenschein kriegt manchmal ein bisschen Wolken, die dann das Licht des Glaubens ein wenig trüben. Das gehört einfach dazu. Aber die Kunst ist es dann, trotzdem an Gott festzuhalten. Und das ist mir bis jetzt immer gelungen, auch in schwierigen Zeiten, wenn dann aber das Kreuz groß drückt. Dann habe ich eben festgestellt, dass gerade dann eben man die Hilfe Gottes am meisten erfährt. Von daher gibt es auch bei mir Zeiten, wo es nicht immer ganz so eitel Sonnenschein ist.
Sie wissen also, wovon Sie reden, wenn Sie über die Gründe für diese Kunst, an Gott festzuhalten, sprechen. Vom Kreuz zur Auferstehung, über Sinn und Segen mancher persönlicher Kreuze. Wir freuen uns und wir sind sehr gespannt, was Sie uns zu sagen haben, Kaplan Hertheis.
Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, verehrte Hörerfamilie von Radio Horeb. Das Johannesevangelium ist ein Evangelium, das so ein paar so Schlagworte, Schlagbegriffe hat, die immer wieder auch auftauchen, unter anderem auch das Wort Welt. Und da sagt eben dieser Jesus, dass er in die Welt gekommen ist und dass auch wir in der Welt sind, dass aber er nicht von der Welt ist, dass sein Königreich eben ein für uns unsichtbares Königreich ist, dass er eigentlich einer anderen Welt, eben der Welt des Himmelreiches, angehört und dass auch wir, wenn es irgendwie möglich ist, eben auch versuchen sollen, dass wir zwar in der Welt zu leben haben, aber uns nicht von dieser Welt vereinnahmen lassen, sondern mehr oder weniger eintauchen, mit einem Fuß, mit einem Bein auf der Erde stehen, mit dem anderen in diese Welt Gottes, die von der es heißt, Gott ist Geist, Gott schuf Himmel und Erde und in diesen Himmel die Welt der Engel, die Heiligen, der Welt des dreifaltigen Gottes. Und da immer mehr einzutauchen, das wäre eigentlich der Plan, das Rezept für das Dasein auf dieser Welt, weil wir sind auf der Welt, um einmal eben in diesen Himmel einzugehen zu können. Die Welt ist wie eine Brücke, die hinführt, die hinführen soll in das Himmelreich, in die geistige Welt. Aber wie gesagt, der Begriff Welt meint eben alles, was uns so hier auf dieser Welt in Beschlag nimmt, das ganze Sichtbare, aber auch die ganzen Sünden in uns, eben alles, was uns so gefangen hält den ganzen Tag. Und das ist gar nicht so leicht dann zu entdecken, dass es noch eine andere Welt gibt. Und das ist das erste meiner insgesamt 6 Punkte, die ich liefern will. 3 vor der Liedpause, 3 nach der Liedpause. Das ist der erste Punkt, wo Gott möglicherweise ein wenig an unserem Herz anklopfen kann. Denn in der Offenbarung des Johannes sehen wir auch immer wieder, wo es heißt, ich stehe vor dir und klopfe an. Und er klopft oft dadurch an, dass ein kleiner Schicksalsschlag, ein schweres Kreuz in unser Leben kommt. Ganz konkret vielleicht irgendeine Krankheit. Bei mir war es eben konkret diese Netzhauterkrankung Retinitis pigmentosa, die ja mehrere Tausende, ja sogar Hunderttausende Deutsche auch haben und die eben medizinisch unheilbar ist. Noch, man versucht allerhand, aber man hat noch keine Lösung gefunden. Und eben so eine Krankheit kann einem dabei helfen, dass man diese Welt Gottes ein bisschen näher kennenlernt. Ich kann Ihnen dazu gleich eine Bibelstelle nennen. Wenn Sie das Johannesevangelium nehmen, im 4. Kapitel, ab Vers 46, Johannes 4, 46 und dann die folgenden, da haben wir einen königlichen Hofbeamten. Also, weiß ich, man würde sagen, ein Mitglied des Bundestages, einen, der seinen guten Sold bekommt, einen, der dich gut verdient, wo die Diäten auch wirklich stimmen, der ein ordentliches Leben führt, der seinen Job hat, vielleicht sogar seinen Fahrer, der sein Sekretariat hat, der ziemlich gut dasteht, der total in der Welt gefangen ist. Einfach ein königlicher Hofbeamter für die Majestät, für den Bundeskanzler, den Bundespräsidenten, würde man heute sagen, dienen muss. Und dieser weltlich gesinnte Herr, der königliche Hofbeamte, den hat ein Schicksal ereilt, nämlich sein Herr Sohnemann. Dieser Sohn des königlichen Hofbeamten war nicht nur ein bisschen krank, es hat ihn so stark erwischt, dass dieser königliche Hofbeamtensohn im Sterben lag. Und auch wenn er nicht der Tiefstgläubige war, so wusste er dennoch, naja, es ist ganz gut, sich mal an diesen Jesus zu wenden und zu ihm zu kommen. Und das hat dieser königliche Hofbeamte eben getan. Aufgrund des Leidensdruckes hat er sich an Jesus gewendet. Wahrscheinlich hätte er sonst nicht getan. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied ist ein Happy End, wenn wir ein paar Verse weiterschauen. Johannes 4, 53. Johannes 4, 53. Da, ich lese Ihnen diesen Vers mal vor, da heißt es dann: Da erkannte der Vater, dass diese Heilung seines Sohnes genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und jetzt kommt's. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Und Haus, damit ist in der Heiligen Schrift immer gemeint, die ganze Familie, alle, die damit zusammen gewohnt haben, die Omas und Opas und Tanten und Onkel, die ganze Großfamilie, die da mitgelebt haben, sogar alle Mitarbeiter gehörten zu einem Haus dazu. Von daher, die alle wurden gläubig. Und das wäre wahrscheinlich nicht geschehen, wenn nicht der Sohn des königlichen Hofbeamten diese tödliche Krankheit gehabt hätte. Dadurch kam er zum Glauben. Und bei mir ist es ähnlich. Ich hatte zwar keine Zeit des Unglaubens, im Gegenteil, ich habe zwei Eltern, die mich wirklich im Glauben erzogen haben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, die mit mir auch in die Sonntagsmesse immer gegangen sind, die mit mir jeden Abend gebetet haben. Das Tischgebet gehörte dazu, war eine Normalität bei uns zu Hause. Aber dennoch, so der richtig lebendige Glaube, eine Beziehung mit der geistigen Welt, mit Jesus, mit den Engeln, Heiligen, das ist halt so, war nicht so wirklich prickelnd da. Es war so und wenig der normale Sonntagschrist. Aber aufgrund dessen, dass ich eben eine Krankheit habe, die Ärzte nicht heilen können, habe ich nicht in der Alternativmedizin zu suchen begonnen, Gott sei Dank, sondern aufgrund einer guten Bekannten, habe ich dann eben Glauben gesucht. Und diese gute Bekannte hat mir dann immer, wie es in der Bibel steht, am Ende des Markus-Evangeliums, die Hände aufgelegt, wo er steht, legt den Kranken die Hände auf und betet für sie. Und dann habe ich wirklich Erfahrung gemacht von der Liebe Gottes, indem ich ganz viel Wärme und Zärtlichkeit und Geborgenheit gespürt und erfahren habe, die nicht von dieser Frau ausgingen, weil ihre Hände kalt waren. Und diese Wärme war ein Geschenk des liebenden Vaters, die mir gezeigt haben, es gibt einen Gott. Es gibt einen Vater, der für sich da ist, der für dich da ist, der einen liebt, der für die Menschen da ist, der das Beste für einen im Sinn hat. Und so habe ich aufgrund meiner immer größer werdenderen Blindheit einfach viele Erfahrungen mit Gott gemacht und bin dann eingestiegen, eben einfach, wenn man so sagen kann, in diese geistige Welt, habe mich dann für den Vater interessiert, für den Jesus interessiert, für den Heiligen Geist interessiert, für die Engel, für die Heiligen, habe dann begonnen, Wallfahrten zu machen. Und eigentlich am Anfang nur mit dem Sinn, Hauptsache ich kann wieder sehen können. Das war so, wenn ich mal so sagen darf, der Lockvogel. So wie für den königlichen Hofbeamten es die tödliche Krankheit war des Sohnes, die ihm praktisch Gott geschenkt hat als Wegweiser hin zu Gott, so ist es bei mir eben die Suche nach der Heilung meiner Augen gewesen. Mittlerweile ist das nicht mehr das Hauptanliegen meines Gebetslebens. Mittlerweile möchte ich nur noch eines, dass alle Menschen ihr Leben Jesus schenken und so wirklich diese Auferstehung miterleben. Auch wenn es manchmal, wie ich schon gesagt habe, dennoch ein paar graue Wolken am sonnigen Auferstehungshimmel gibt. Die gehören dazu. Das Kreuz ist aber notwendig, da komme ich noch drauf. Auf alle Fälle, bei mir war es auch die Blindheit. Denn überall, wo ich mit meinen Eltern hingefahren bin, um für mich beten zu lassen, dass ich wieder sehen kann, statt wieder sehen zu können, habe ich immer irgendetwas über Gott mehr gelernt. Den lebendigen Jesus oder die Freude des Heiligen Geistes oder die Kraft der Engel oder einen liebenden Vater, der sich um uns kümmert. Also so wie es bei dem königlichen Hofbeamten der Sohn war und seine tödliche Krankheit, die ihn zum Glauben geführt hat, so war es auch bei mir, meine Blindheit, die mich zu einem Begeisternden für unseren Herrn Jesus Christus werden ließ, sodass ich ihm dann mein Leben ganz geschenkt habe. Das ist so der erste Sinn des Leidens, warum Gott manche Kreuze zulässt, damit wir die Welt besiegen und einfach zur Auferstehung kommen, zum Licht Jesus Christus kommen und dort einfach ein wirklich erfülltes Leben zu haben. Also der erste Punkt ist, das Leiden, das Kreuz kann dazu führen, dass wir zum Glauben kommen. Und darum kann ich jedem empfehlen, der ein Kreuz, ein Leiden hat, dass er eben nicht ins Hadern, ins Jammern, ins Klagen kommt, sich entsetzt von Gott abwendet. Wie kann denn Gott das zulassen? Nein, der richtige Weg ist, gerade dann bei Gott zu suchen, Gebetskreise zu gehen, zu Menschen zu gehen, die für einen beten, das Heil wirklich bei Jesus, dem Retter, zu suchen. Und dann werden wir noch viel, viel mehr finden als nur die körperliche Gesundheit. Das ist so der erste Punkt. Erstens kann man sagen, die Krankheit, das Leiden, der Schicksalsschlag kann uns, so war es bei mir, so war es beim königlichen Hofbeamten, zu einem lebendigen Glauben mit Gott führen. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Jetzt sind wir beim zweiten Punkt, denn die Welt hält uns ja dennoch gefangen. Und so hat jeder für uns immer wieder Bedürfnisse, die uns einfach eine Lust auf die Welt machen. Und so ging es mir in meiner Teenie-Zeit, als ich so 14, 15, 16, 17 war, genauso. Da hätte ich auch Lust gehabt, das zu tun, was die anderen auch alle tun. Die haben eben dann ihre Computer zusammengesteckt und haben WLAN-Partys gemacht mit tollen Computerspielen. Die sind ins Kino gegangen, die sind abends in die Disco weggegangen. Die haben ihre Freude gehabt bei verschiedenen Spielen und einfach in die Natur hinausgehen und wegfahren. Alles Dinge, die mir als Blinder gar nicht so möglich waren, so dass ich gelernt habe, oft das, was so der kleine Dickkopf, das kleine Ich so möchte, voll in der Welt aufzugehen, in dieser sündigen, sichtbaren Welt, die oft nichts mit Gott zu tun haben, hat. Eben, ich habe einfach dadurch gelernt, das ein bisschen zurückzuschrauben und Jesus mehr an die erste Stelle zu setzen. Das ist übrigens biblisch. Zum Beispiel nehmen wir mal den Galaterbrief von Paulus, Galater 2, die Verse 19 und 20. Galater 2, 19 und 20. Da darf ich Paulus mal zitieren. Da sagt Paulus in Galater 2, Vers 19: Ich aber bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Und jetzt kommt's: Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Und Galater 2, 20: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist der entscheidende Satz. Darauf sollte unser Leben herausraufen, damit wir zur Auferstehung kommen, damit unser Herz den wahren Sinn des Lebens leben kann und auch wirklich in der Freude Gottes stehen kann, in seiner Vollmacht leben darf. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Aber dazu muss eben unser Ich gekreuzigt werden, wie es in Galater 2, 19 eben heißt. Da sagt eben Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Und dieses Ich der Kreuzigung ist eben oft ein Leiden, ein Schicksalsschlag. Etwas, wo man nicht mehr so einfach tun kann, was man jetzt so möchte. Dann stirbt das Ich. Aber wenn man dann sich an Jesus wendet, wächst etwas viel, viel Größeres. Und je kleiner das Ich wird und je größer Gott, je größer Jesus der Herr in unserem Leben wird, desto größer Friede, Freude, Liebe und Sinn im Leben, dann kommt einfach ein Stück von dem Himmelreich schon in unser Leben hinein. Mit all den Schwierigkeiten und Nöten, die unser Leben, unser Kreuz so hat. Aber erst dann kann die Sonne der Auferstehung wirklich leuchten. Deshalb ist der zweite Sinn des Leidens, wo ich sagen kann eben, dass ich kann sterben, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt, dass wir einfach ganz aufgehen können im Reich Gottes, dass eben sozusagen nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Also das erste war eben, wir finden zum Glauben an Jesus Christus. Das zweite war, unser Leiden kann uns helfen, wie es bei mir eben auch war, dass Christus Jesus persönlich in uns lebt, dass er die Stelle einnimmt, wo sonst das Ich sitzt. Und solange das Ich noch am Steuer des Lebensautos sitzt, klappt es nicht wirklich mit dem Himmelreich. Trotzdem, die Sünde kommt einfach immer wieder und dazu sind wir jetzt eben im dritten Punkt, den unser Sinn des Leidens ist, nämlich, dass man vor Sünden bewahrt bleibt. Ich darf wiederum eine Bibelstelle zitieren, was das konkret bedeuten soll, nämlich Matthäus 5. Kapitel. Die Bibelprofis wissen sofort, was das ist. Aha. Das ist die Bergpredigt, kommt nach den Seligpreisungen, also Matthäus 5 und da der Vers 29. Und da heißt es, ich darf diesen Vers zitieren, wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ja, das stimmt. Unser Leben ist halt immer in Gefahr, dass einfach die Welt uns in Anspruch nimmt und dass die Sünde kommt und dass einfach der Herr der Hölle auch noch ein bisschen rumspukt. Dieses gehörnte Männchen, Satan oder Teufel genannt, den gibt es auch und der will eben nicht, dass wir mit Gott etwas auf der Erde anfangen können, geschweige denn, dass wir in den Himmel kommen. Aber gerade Eine Krankheit, ein Leid, ein Kreuz, ein Schicksalsschlag kann uns dabei helfen, dass wir vor unheimlich vielen Dingen bewahrt bleiben. Und da bin ich überzeugt, dass meine Blindheit mir geholfen hat, vor so vielen bewahrt zu bleiben. Ich kriege es ja mit bei den unzähligen Beichten, die ich gerade höre in Wemdingen, in der Wallfahrt, Maria Brünnlein, wo ich viel tätig bin, und auch hier in Fünfstetten, diesem Kloster, wo ich mit wohnen darf. Immer wieder gibt es die Sünde von Menschen, die berichten im Internet und im Fernseher, gerade das sechste Gebot, lüsterne Bilder und vieles andere, pornografische Seiten und was man so alles hört. Es ist einfach, das Internet und der Fernseher kann zu einem großen Gefahr für die Sünde werden. Es ist auf jeden Fall eine riesengroße Versuchung. Und sowohl Internet als auch Fernseher, als auch alle Bilder sind mir komplett genommen. Das heißt, in der Beziehung bewahrt mich der Herr wirklich vor dem Bösen. Vor der Sünde, muss man sagen hier. Es ist wirklich ein Schutz davor, dass Gott einen davor bewahrt, in Versuchen geführt zu werden. Das ist so, wie es eben auf der Autobahn Leitplanken braucht oder manchmal, wenn ein Abhang hinuntergeht in der Straße, einen großen Zaun, dass man nicht den Abhang hinunterfällt. Wenn man gegen den Zaun rast, tut das auch, wenn das Auto kann kaputt gehen. Aber man wird davor bewahrt, dass man eben den Abhang hinunterfällt und dann ist nicht nur das Auto kaputt, dann wäre das ganze Leben kaputt. Und so ein Zaun, so eine Abgrenzung des Weges, ist meine Blindheit geworden, dass ich einfach vor vielen bewahrt bleibe, gerade eben was das Sichtbare, das Sündige betrifft hier, auch vor verschiedenen Süchten, die einfach die sehende Welt mit sich bringt, sei es vor Spielapparaten oder eben vor, wie gesagt, vor Internet- oder Fernsehsucht oder Ähnlichem, vor den ganzen Spielkonsolen, wo viele junge Menschen stundenlang sitzen. Das ist mir gar nicht möglich, da nehme ich mir die Zeit viel lieber dafür her, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, Lobpreis zu machen, die Bibel mit Hilfe meiner blinden Technik im Computer zu lesen oder Gebetsgeil zu machen, mit anderen Menschen zu beten. Das ist einfach so. Der dritte Punkt hilft uns praktisch. Der dritte Punkt des Sinn des Leidens ist es, bewahrt zu bleiben vor dem Bösen. Ich darf vor der Liedpause noch eine ganz spannende Bibelstelle zitieren, die zu diesem dritten Punkt passt eben. Bewahrt bleiben vor der Sünde, vor der Versuchung. Nämlich Hebräerbrief, 12. Kapitel, den empfehle ich Ihnen einmal zu studieren, wenn Sie einen Schicksalsschlag haben, wenn Sie leiden müssen. Eine harte Bibelstelle, sage ich Ihnen gleich, aber Top 1a, so ist es nämlich. Hebräer 12, Verse 4 bis 11. Hebräer 12, 4 bis 11. Diese Bibelstelle wollen wir noch kurz gemeinsam anschauen. Ich darf mal Vers 4 zitieren, da sagt Paulus an die Hebräer und damit auch zu uns, ihr, da ist jeder von uns gemeint, habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Und da hat er recht. Ich muss mich ehrlich an der Nase packen und sagen, ich pack's nicht. Immer wieder bin ich schwach und die Sünde kommt doch über mich. Also, Paulus sagt genau, schaffen es dann noch nicht ganz, Widerstand zu leisten. Deswegen, Hebräer 12, Vers 5, und ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne anredet. Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Herrn. Verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Also Zucht und Zurechtweisung. Zucht ist immer so ein Wort, wo jeder erst einmal zusammenzuckt. Was? Zucht? Züchtigen klingt erstmal hart. Aber die Bibelstelle geht weiter. Warum will Gott uns züchtigen? Jetzt kommen ganz schöne Verse eigentlich. Warum Gott wirklich seine Zuchtmittel, und ich persönlich sehe für mich meine Blindheit wirklich als eine Züchtigung des himmlischen Vaters. Aber erstmal weiterlesen. Hebräer 12, Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er, der himmlische Vater, schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Das ist schon harter Tobak, gell? Gott, der Vater, schlägt mit der Rute den jungen Menschen oder den er gern hat. Ich kann es kurz erklären. Das ist, wie wenn ein kleines Kind ständig auf die Herdplatte langen möchte. Und dann kommt die Mutter und sozusagen bekommt das Kind schon seinen Schlag, bekommt sozusagen im Volksmund, bei uns würde man sagen, eine Watsche auf die Hand, damit das kleine Kind gefälligst ja nicht auf die Herdplatte reicht. Und das ist eine Züchtigung des Kindes, damit es lernt, das Kind darf nicht auf die Herdplatte langen. Und so ist es beim himmlischen Vater auch. Lesen wir noch ein Stück weiter, Hebräer 12, 7. Haltet aus, sagt Paulus, haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? In Vers 8 geht weiter. Würdet ihr nicht gezüchtigt, wie es doch bisher allen ergangen ist, dann wäret ihr nicht wirklich seine Kinder. Ihr wäret nicht seine Söhne. Ich lese noch ein Stückchen weiter. Hebräer 12, Vers 9. ferner an unseren leiblichen Vätern hatten wir harte Erzieher und wir achteten sie. Sollen wir uns dann nicht erst recht dem Vater der Geist unterwerfen? Und ich muss recht geben, das sage ich jetzt persönlich wieder, wenn meine Eltern mich erzogen haben und mir vielleicht mal so ganz liebevoll und brav den Hintern versohlt haben, was für den kleinen Rainer mal notwendig war, war es als kleines Kind unangenehm. Aber jetzt bin ich dankbar, dass meine Eltern mir Grenzen beigebracht haben. Jetzt bin ich dankbar, dass ich es gelernt habe, bestimmte Dinge nicht zu tun, vor bestimmten Dingen bewahrt zu bleiben, Grenzen zu lernen, auch mal Dinge zu tun, die mir nicht so gefallen. Eine Erziehung mit Grenzen, eine Erziehung, die mit Zucht zu tun hat, mit einer liebevollen Erziehung, die ist eine wahre, gute Erziehung für ein gelungenes Leben. Und so macht es eben unser himmlischer Vater auch. Und dieser Vers heißt eben dann am Ende, Hebräer 12, Vers 9 noch einmal, da heißt es, damit wir so das Leben haben. Ich darf noch kurz diese Bibelstelle zu Ende erzählen. Hebräer 12, Vers 10 heißt es dann noch, jene haben uns für kurze Zeit in Zucht genommen. Gott aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Schmerz. Später aber schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, als Frucht in Friede und Gerechtigkeit. Soweit diese Bibelstelle. Wenn ich sie zusammenfasse, Züchtigung bringt also Friede, Freude, Gerechtigkeit und Anteil an der Heiligkeit. Und genau das ist es doch. Da wollen wir hin. Und das kann unser himmlischer Vater einfach nur durch Zucht tun. Und diese Züchtigung ist etwas Liebevolles, damit wir am Ende Freude haben, Friede haben, Gerechtigkeit haben, heilig werden. Und der Weg dazu sind eben kleine Maßregelungen aus Liebe, wie es ein guter irdischer Vater auch tun würde. Und so ist es bei mir mit meiner Blindheit auch gewesen. Bestimmte Dinge konnte ich so nicht tun, die ich gerne hätte wollen. Das war so eine kleine Züchtigung, damit der kleine Rainer mit seinem Dickkopf nicht viele Dummheiten im Leben macht, sondern ich bin dem himmlischen Vater dankbar, dass er mir geholfen hat, ganz auf ihn zu schauen. Wir können über diese drei Punkte jetzt noch einmal nachdenken. Die Blindheit, das Kreuz führt zum Glauben. Das Kreuz führt einfach dazu, dass ich gekreuzigt wird. Und das Kreuz führt einfach dazu, dass wir vor der Sünde bewahrt bleiben. Denken wir in einer kleinen Liedpause darüber noch ein wenig nach, über die Kraft und den Sinn des Kreuzes. Ja zu sagen zu Gott durch das Kreuz. Ja, der Sinn mancher persönlichen Kreuze ist mit Sicherheit der, den wir jetzt schon kurz angeschaut haben vor der Liedpause, dass wir dadurch die geistige Welt kennenlernen, zum Glauben kommen, dass Christus in uns zu leben beginnt und dass wir vor der Sünde bewahrt bleiben. Nun wollen wir ja auch praktisch in dieser geistigen Welt leben, Erfahrung mit ihr machen und einfach Gott dienen. Und dazu zählt eben das Gebetsleben. Es ist sicherlich einem jeden von uns ein Anliegen, der im Glauben lebt, dass auch viele andere Menschen einfach zum Glauben kommen, dass wir auch Jünger sein dürfen für Jesus, dass wir mitarbeiten daran dürfen, dass die Welt nicht mehr unter dem Kreuze stöhnt, sondern dass die Welt zur Auferstehung kommt, dass jeder Mensch persönlich zu Jesus findet. Und da kann uns das Kreuz helfen, unser persönliches Leiden, das, was jeder für uns so als Kreuzchen tragen darf, dass wir da besonders mitarbeiten können an der Erlösung dieser Welt. Dazu eine meiner Lieblingsbibelstellen, der Kolosserbrief. Kolosserbrief, erstes Kapitel, Vers 24. Kolosser 1, 24. Ich darf diesen Vers mal zitieren, da heißt es, Paulus spricht da, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Und dann geht es weiter. Nachdem es da geheißen hat, jetzt freue ich mich an den Leiden, die ich für euch ertrage, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und das stimmt. Wenn wir das so anschauen, so die Herrlichkeit Christi in seiner Kirche, da fehlt es noch. Schauen Sie doch mal die Kirchenbesucher an, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Familien, die Nachbarn, Bekannten, Verwandten. Wie viele gehen mit Freude am Sonntag in der Kirche? Wie viele leben ein Glaubensleben? Also die Herrlichkeit der Kirche, da fehlt es noch. Und da dürfen wir mitarbeiten, mit Jesus zusammen unser Kreuz vereinigen, dass wir das ergänzen, was in seinem Leiden noch fehlt, was eben die Menschen jetzt noch so sündigen, wo sie noch weit weg sind. Darum sagt Paulus, ich freue mich an den Leiden, dass ich das ergänzen darf, was an der Herrlichkeit der Kirche noch fehlt. Und das ist das Opfer, das wir bringen können. Es steht ja in einer Bibelstelle sogar drin, manche bösen Geister lassen sich bloß durch Gebet und Fasten besiegen. Und Fasten kann auch ein aufgeopfertes Kreuz sein. Von daher, wenn wir etwas wirklich wollen, dass die Kinder zum Glauben finden, dass die Enkel zum Glauben finden, dass die Welt wieder neu zum Glauben findet, dass Jesus wieder der Herr in unserem Land wird, dann gibt es nichts Mächtigeres, als wenn wir sagen, ich freue mich an meinen Leiden, dass ich etwas aufzuopfern habe, damit diese Welt wieder herrlich wird, damit das Reich Gottes wiederkommt. Also der vierte Sinn des Leidens ist es eben, wir haben etwas zum Aufopfern, das unserem Gebet eine gewaltige Kraft verleiht. Und es gibt nichts Größeres, als wenn wir dem Herrn unsere kleinen Opfer auferlegen. Drum preist den Herrn für jeden von Ihnen, verehrte Zuhörer von Radio Horeb, die ein kleines Kreuz zu tragen haben. Wir brauchen nur, ja, Herr, ich opfer's dir auf, ich schenk's dir hin. Nur diese Bereitschaft zu geben und die Welt wird sich gewaltig ändern. Deshalb bin ich auch dankbar für meine Blindheit, dass ich immer etwas aufzuopfern habe für die vielen Dinge, für die ich bete. Und wenn ich mein Leiden aufopfere, dann bekommt das Gebet noch eine besondere Kraft. Das ist jetzt bei Punkt 5 im Sinn des Leidens, nämlich jedes Kreuz gibt dem Leben besondere Kraft, öffnet geistige Gaben. Also gerade das Leben mit dem Heiligen Geist ist sozusagen ein Leben der Kreuzesnachfolge. Man kann das wieder biblisch sehen, zum Beispiel Matthäus 16, 24, da sagt Jesus, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich. Oder anders, an einer anderen Stelle heißt es, nur wer sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, nur der kann mein Jünger sein. Also wenn wir Jünger sein wollen, sprich wie Jesus, mit Geistesgaben, mit mächtiger Gebetskraft leben wollen, mit der geistigen Welt leben wollen, dann braucht es das Kreuz, das wir auf uns nehmen. Das Kreuz ist, so hat das Pater Pio einmal gesagt, das Schlupfloch für das Wirken Gottes in uns. Es gibt noch eine andere Bibelstelle dazu, nämlich im 1. Korintherbrief, der erste Kapitel, 1. Korinther, erstes Kapitel, Vers 17 und 18. Da steht über die Kraft des Kreuzes auch einiges drin. Da heißt es, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Also, Paulus hatte halt so das kleine Kreuz, das er vielleicht hätte gern viel, viel gewandteren Worten gesprochen, viel eloquenter, viel genialer, viel besser, aber er konnte nicht. Weiß ich was, wo sein Problem war, also sein Kreuz war mit Sicherheit, dass er wahrscheinlich keinen Redewettbewerb gewonnen hätte. Vielleicht war er sogar ein Stümper im Reden, vielleicht hat er sogar einen kleinen Sprachfehler gehabt, wir wissen es nicht, was war. Aber durch seine Schwachheit, durch sein Kreuz, hat er mit dermaßener Kraft verkündet, dass sich Unmenge Menschen bekehrt haben. Einfach nur, indem er das Kreuz getragen hat und durch das Kreuz hindurch verkündet hat. Also je größer unser Kreuz ist, das wir haben, desto gewaltiger sind die Gaben Gottes, die dabei herauskommen. Bei mir ist es zum Beispiel, um in meinem Leben ein Beispiel zu nennen, hier besonders die Gabe des Lobpreises. Ich habe auch ein wenig Musik studiert und mache jetzt ganz gern Lobpreis. Das ist aber immer als Blinder ein riesengroßes Kreuz, weil ich einfach bei den Liedern mir immer keinen Text merken kann und weil ich die neuen Lieder alle nicht kenne und weil ich die Mitspieler immer nicht sehe, dann weiß ich immer nicht, wie es mit Vorspielen und Zwischenspielen geht und dann, wie viele Strophen ein Lied hat und vieles mehr. Das ist also als Blinder Lobpreis zu machen mit anderen zusammen. Das ist immer ein Riesenkreuz, wenn man die Noten nicht sieht, den Text nicht sieht, die Mitspieler nicht sieht. Das ist schon immer etwas, wo man schon halb gekreuzigt wird. Wie einfach, denke ich mir oft, wäre alles, wenn ich Noten vor mir hätte, die Mitspieler sehen könnte, den Text kräftig mitsehen könnte. Ja dann könnte ich prima Lobpreis machen. Mag sein. Aber dann, wetten das, dann die Kraft Gottes weg wäre. Und so spiele ich eben, soweit es mir möglich ist, aber dadurch kommt Gott mit einer enormen Kraft. Und viele Menschen bestätigen, dass dann, wenn ich im Lobpreis dienen darf, der Herr oft solche Kraft in den Raum gibt, dass man Gott fast anfassen könnte. Bin nicht ich, ich bilde mir auf mein Spiel gar nichts ein. Aber ich merke, dass Gottes Kraft aufsteigt wie Weihrauch, wenn ich oft anfange, Lobpreis zu machen. Für mich ein Kreuz, aber für die anderen, die spüren dadurch Gottes Kraft. Also es ist wirklich so, wenn wir klein sind, wenn wir ein Kreuz haben und dann als Kreuztragender ins Gebet gehen und dadurch Gott dienen, dann kommt eine besondere Kraft auf. So wie eben Paulus, der ein schwacher Redner war, aber durch sein Kreuz des schwachen Redens so eine Kraft durchgelassen hatte, dass die Menschen sich bekehrt haben. Und so ist es eben, wenn wir mit unseren Gaben Gott dienen und wenn wir dann ein Kreuz dazu tragen, dann wird es erst richtig gut. Wie sagt Pater Paul Maria Siegel von der Familie Mariens immer so schön, das sagen viele Heilige auch, nur was gut durchlitten ist, nur das bringt erst richtig Segen und Heil. Oder wie Pater Pio sagt, nur durch das Kreuz hindurch kann die Kraft Gottes durchschlüpfen. Nur dadurch kann Gott Wunder tun. Und wenn Sie sich mal die Menschen anschauen, die richtig große Gebetskraft haben, die im Reich Gottes viel bewirken, dann werden die alle ein schweres Kreuz haben, auch wenn sie es nicht so zeigen. Von daher hat einfach das Kreuz eine große Kraft. Wollen wir noch auf den letzten Punkt kurz schauen, was uns das Kreuz einfach bringen kann. Ein sechster Punkt. Das Kreuz ist einfach die beste Schulung für das Reich Gottes. Man lernt bestimmte Tugenden. Zum Beispiel die Demut. Das sind also Haltungen, die wir brauchen, um im Reich Gottes mitarbeiten zu können. Denn wenn einer stolz wird, dann fällt er, dann hat der Teufel gesiegt, dann kann im Reich Gottes nichts mehr tun. Drum dient uns unser Kreuz oft dazu, dass wir bestimmte Haltungen, Herzenshaltungen lernen, die wir brauchen, um im Reich Gottes mächtige Mitarbeiter zu sein. Also das Kreuz ist die Schule für gute Tugenden, zum Beispiel Demut, dazu eine Bibelstelle. Das steht im 2. Korintherbrief 12, 7 bis 10. 2. Korinther, 12. Kapitel, 7 bis 10. Da hören wir etwas, wie es dem Paulus so erging. Ich darf mal lesen, Vers 7. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarung nicht überhebe, ich sage nicht stolz werde, nicht eingebildet werde, kein Pfau werde, ich lese die Bibel weiter, wurde mir, sagt Paulus, ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Da merkt man, Gott hat bewusst ihm einen Stachel ins Fleisch gerammt. Ein echtes Kreuz hat er dem Paulus aufgebrummt. Und das hat richtig mächtig wehgetan. Aber das hat ihm Gott aufgelegt als Geschenk dafür, dass er sich nicht überhebt. Denn Paulus hatte einzigartige Offenbarungen, weil er eben das Kreuz getragen hat. Es war gewaltig, was durch ihn geschehen ist. Damit er sich aber nicht überhebt, hat er ein Kreuz bekommen. Ich darf noch Vers 8 zitieren. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Vers 9. Er aber antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Und deshalb sagt Paulus, viel lieber will ich mich in meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Da sehen wir, die Gnade Gottes, die Kraft Gottes erweist sich immer in einem Kreuz in unserer Schwachheit. Das ist der Sinn des Leidens, dass wir schwach sind, dass wir klein sind, damit wir in der Demut bleiben. Dann kann Gott gewaltige Gnaden schenken. Dann wird Gott stark. Noch den Vers 10. Deswegen sagt Paulus, deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Von daher merken wir, dass wenn wir schwach sind, dass Gott dann stark ist. Und drum, deshalb sagt eben Paulus, bejahe ich meine Ohnmacht. Und das sollte unser Weg sein, dass wir einfach unsere Ohnmacht, unser kleines Kreuz bejahen, dass wir ja dazu sagen, ich trage es gern für dich. Und dann bin ich überzeugt, dann werden wir nicht nur die Tugend der Demut lernen, sondern auch viele andere Geschenke von Gott erhalten. Und da dürfen wir uns jetzt dann vielleicht gern noch gut 10 Minuten drüber austauschen. Wir wollen noch eine kleine Liedpause machen. Ich darf auf jeden Fall Ihnen sagen, einfach Seitdem ich Ja gesagt habe zu meinem Kreuz meiner Blindheit, habe ich festgestellt, dass viele geistige Haltungen wie Demut, wie loslassen können, wie Vertrauen auf Gott haben, wie andere machen lassen und so weiter, ich dadurch erst so richtig gelernt habe. Von daher sagen wir Ja zu unserem Kreuz, bejahen wir unsere Ohnmacht. Und die Auferstehung wird kommen, indem dann die Gnaden Gottes über uns kommen. Die Auferstehung wird kommen, indem dann seine Kraft in uns wirkt, indem wir dann viele Menschen zum Glauben führen können. Vom Kreuz zur Auferstehung, von unserem Ja zum Kreuz hin zum Sieg Jesu Christi durch unser Leben für viele andere Menschen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vom Kreuz zur Auferstehung über Sinn und Segen mancher persönlicher Kreuze. Darüber sprach heute zu uns Kaplan Rainer Hertheis aus Fünfstetten hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Herr Netter hat uns angerufen. Grüß Gott, Herr Netter.
Grüß Gott. Ja, ich habe diesen tollen Vortrag gehört und da fragt man sich dann, soll man vielleicht gar nicht mehr gesund werden oder sich gar nicht mehr bemühen, gesund zu werden? Denn es ist ja so schön, da Seelen retten zu können. Das ist ja großartig. Ja, genau, das ist meine Frage.
Eine ernste Frage. Danke, Herr Netter. Ja, Kaplan Hertheis.
Ja, lieber Albert, du hast eine gute Frage gestellt. Ich grüße dich, grüße nach Eichstätt zu dir. Das stimmt. Nun ist es ja so, dass Jesus eben selbst der große Arzt war und viele Menschen, ja sogar alle Menschen, heilte immer wieder, lesen wir, und er heilte alle Menschen und er ging zu ihm und von dem her sollen und dürfen wir um Heilung beten. Der Weg für mich ist so, dass ich sage, Herr, ich bitte um Heilung meiner Augen, aber solange es noch nicht dran ist, wie du es willst, schenke ich es dir hin als Opfer dafür. Also ich würde jetzt nicht sagen, meine Blindheit sollte als Sühneopfer mein ganzes Leben lang dienen. Sonst würde ich auch immer blind bleiben, dann wäre ich halt eine Art Sühneseele. Wenn ich das wünsche, geht das. Aber es steht in der Bibel so viel drin, dass Jesus alle Menschen heilt. Und ich habe auch gesagt, auch am Anfang, diese Bibelstelle mit dem königlichen Hofbeamten aus Kapharnaum, der kam zum Glauben durch eine Heilung. Also von daher wird es wohl auch so sein, dass wenn der Herr meine Augen heilt, kommt bestimmt, werden dadurch auch bestimmt unzählige Seelen gerettet, die praktisch durch die Heilung meiner Augen dann zum Glauben kommen. Von daher dürfen wir Ja zum Kreuz sagen, aber um Heilung bitten. Und solange aber die Heilung noch nicht eingetreten ist, können wir es dem Herrn aufopfern.
Also Ja sagen heißt Gott hingeben.
Ganz genau. Wohl um Heilung bitten, den Herrn auch um Gesundheit bitten, aber eben dann zu sagen, Herr, so wie du es willst, wird es dann schon richtig sein.
Frau Altscheffel ist nun bei uns. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Kaplan.
Grüß Gott.
Also Sie sind nicht nur bewundernswert, sondern da gibt es gar keinen Ausdruck. Diesen Vortrag, das war einmalig. Man kann da nicht genug danken. Tausendmal vergelt's Gott sagen. Weil ich bin auch oft in der Lage, fast tagtäglich, um 12:30 Uhr kommt das Kopfweh. Und das ist manchmal so schlimm. Ich danke schon immer wieder unserem Herrgott, wenn er mir immer wieder hilft, dass auch wieder los wird und weggeht. Weil das Kopfweh ist sehr schlimm. Das kann ich wirklich sagen aus Erfahrung. Und man muss halt wirklich in Gottes Namen denken und unseren Herrgott immer wieder lobpreisen. Er hat so viel ausgehalten für uns und wir denken oft gar nicht so dran, aber in diesem Fall, da denkt man gerne an ihn, weil er so viel gelitten hat. Und ich danke Ihnen, Herr Kaplan, dass Sie in Ihrer Lage sich so geäußert haben. Wirklich einmalig.
Also ich persönlich hätte diesen Vortrag vielleicht vor 15 Jahren, also so 20 Jahre alt, war wahrscheinlich noch nicht so gehalten. Da wollte ich mir eines wieder sehen können. So, das kam im Laufe des Glaubenslebens. Es ist ein Weg. Man nimmt es von Jahr zu Jahr besser an, dann kommt immer besser hinein die Kraft des Kreuzes. Je mehr man Vorträge hört, Wallfahrten macht, auf Exerzitien geht, die Bibel studiert, ein Gebetsleben steckt. Also von daher nicht verzweifeln, wenn Sie auch manchmal wirklich an Ihrem Kreuz fast zerbrechen. Es ist ein ganz normaler Weg. Ich habe das auch jetzt im Laufe von vielen Jahren einfach erst gelernt, welche Kraft auch ein Kreuz haben kann. Von daher weiter auf den Herrn schauen und er gibt Ihnen die Kraft, der Kreuz zu tragen.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Viel Kraft und viel, viel Segen. Frau Abt haben wir jetzt in der Sendung.
Ja. Grüß Gott. Ich habe eigentlich schon alles gehört jetzt mit. Mhm. Also es war wunderbar, Herr Kaplan.
Ich grüße Sie.
Ich danke Ihnen für den Vortrag. Das wollte ich in erster Linie sagen. Ich bin seit ein paar Jahren fast blind jetzt, aber ich komme noch ein bisschen allein zurecht. Und ich bete sehr viel und freue mich über Radio Horeb und vor allem heute über Ihren Vortrag. Ich habe noch nie angerufen, aber das möchte ich Ihnen gerne sagen. Und Sie bitten auch, für mich zu beten.
Das ist etwas, was ich gerne mache und das ist etwas, was viele Menschen auch zu mir kommen und sagen, bete für mich und ich habe auch die Zeit dazu. Beten heißt eben in die geistige Welt einzutauchen und ein großer Exerzitienmeister hat einmal zu mir gesagt, ein Jesuit, wenn du betest oder in der Messe bist, dann schließ die Augen, halte deine Hände davor, dass du wirklich nicht siehst und tauche ein in die geistige Welt. Und das ist für mich gar nicht mehr nötig, weil die Blindheit da ist. Von daher, wenn ich wieder ins Gebet gehe, bete ich auch für Sie, dass Sie auch merken, wie schön es ist, einfach nur auf den Herrn zu hören zu können und sich nicht ablenken lassen zu müssen. Aber ich schließe mit einem Gebet, dass Sie auch immer mehr eintauchen in die geistige Welt, die sowieso für die Welt unsichtbar ist.
Und zum Abschluss der Sendung nehmen wir ja ohnehin noch einmal alles in das Gebet hinein. Zum Schluss der Sendung, der unmittelbar bevorsteht. Einen Anrufer nehmen wir noch ganz schnell herein. Das ist Herr Baumeister.
Ja.
Grüße Sie.
Guten Tag zusammen.
Ach.
Guten Tag, Herr Kaplan. Herr Theis, ich habe Ihren Vortrag zum größten Teil gehört und ich bin überrascht oder bin also erfreut, dass Sie mit so einer Behinderung so eine Freude und so eine Begeisterung ausstrahlen in Ihren Vorträgen. Ich bin selbst durch Krankheit also zum stärkeren Glauben gekommen. Ich bin Oberarm amputiert und habe seit der Zeit also meine Zeit mehr den Gebetskreisen, die wir im Ort haben, oder auch Radio Horeb geschenkt. Und ich kann Ihnen nur zupflichten, wenn man das Kreuz annimmt und sich also an Gott wendet, kommt man sehr gut besser durchs Leben, als wenn man sich in die Ecke setzen würde und Trübsal blasen würde. Nochmal vielen Dank für Ihren hervorragenden Vortrag.
Kann ich nur sagen, Amen. Das war das beste Zeugnis zum Ende der Sendung. Top, Herr Baumeister, gerade das unterstreiche ich. Durch die Krankheit zum Glauben zu kommen, den Glauben anzunehmen, wir dürfen Heilung bitten, aber gerade das Kreuz ist oft der Weg zum Glauben und der Weg des Glaubens ist der Weg zur Auferstehung. Vergelt's Gott, Herr Baumeister.
Danke Ihnen allen, danke vor allem Ihnen, Kaplan Hertheis, für diese Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer beim CD-Dienst wird es eine CD dieser Sendung geben. Die können Sie dort bestellen, telefonisch in Deutschland unter 08323 9675 120. Und wenn Sie ins Internet auf horeb.org schauen, dann können Sie sich heute im Laufe des Tages diese Sendung auch auf Ihren PC downloaden. www.horeb.org, ein Besuch, der sich so oder so lohnt. Das Schlupfloch für das Wirken Gottes, das war eines Ihrer Stichworte, die Sie uns heute gegeben haben, Kaplan Hertheis, den Sinn und Segen persönlicher Kreuze nicht nur zu erkennen, sondern auch zu erfahren. Das wäre wirklich sehr, sehr viel. Ob Sie uns, Kaplan Hertheis, dabei mit Ihrem priesterlichen Segensgebet helfen würden?
Mit Freuden gern. Und ich würde sagen, ich formuliere das Gebet für Sie alle eben gleich als Segensgebet. Das ist eben das Größte, was ein Priester zu bieten hat. Einfach, indem er Christus durch sich wirken lässt. Weil wenn ein Priester handelt, handelt er in Person Jesu Christi, des Hauptes der Kirche. Und von dem her will ich das Segensgebet gleich formulieren. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so möge der dreifaltige Gott, der Vater, der sie liebt, der sie so geschaffen hat, wie sie sind, und Jesus Christus, der für sie selbst ihr Kreuz getragen hat und der aber auferstanden ist und alle Krankheiten in sich genommen hat und der heute noch lebt und Heilung schenkt, und der Heilige Geist, der mächtig weht, gerade dann, wenn Menschen ihr Kreuz tragen. Also er, der dreifaltige Gott und die alle Engel und Heiligen, mögen von Ihnen, liebe Hörer, von Ihren Bekannten und Verwandten, alles, was Sie plagt, alle Belastungen, alles Böse, alles Schädliche von Ihnen nehmen und so, was Gottes Wille ist, von Ihnen Heilung schenken. Gott, der Dreifaltige, möge Ihnen Heilung schenken an Leib, Geist und Seelen, Gedanken, Worten, Werken. Aber Ihnen auch die Kraft geben, wenn es denn Gottes Wille ist, Ihre Kreuze zu tragen. Möge Ihr Herz dazu geführt werden, Ja sagen zu können, zum Kreuz, zum Leiden. möge Ihr Herz dazu bereit sein, Christus nachzufolgen, und mögen Sie aber auch reichlich belohnt werden mit vielen geistigen Tugenden. Mögen Sie vor allen Dingen, wie wir es eben gehört haben, auf den Weg der Heiligkeit kommen. Mögen Sie Friede, Freude und Gerechtigkeit in Ihrem Herzen tragen und viele andere Menschen dafür anstecken können, für die Begeisterung ein Glaubensleben zu führen. Dazu segne, beschütze, heile, heilige und befreie sie und gebe ihnen aber auch die Kraft, Ja zum Kreuz zu sagen, damit sie zur Auferstehung kommen können. Der dreifaltige starke Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.